NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Heute mit Lena Petersen. Schönen guten Abend. Eine Plastiktüte hier, ein Joghurtbecher da, ein kaputter Luftballon oder liegen gelassenes Plastikspielzeug. Das sind ganz normale Spuren des Alltags. In Summe ist es aber Müll. Der landet nicht nur in unseren Mülltonnen, sondern auch in unseren Meeren. Auf hoher See treiben weltweit rund 150 Millionen Tonnen Müll. Davon bleibt auch die niedersächsische Küste nicht verschont.
In der Nordsee gehen wir davon aus, dass ungefähr 600.000 Kubikmeter Müll zu finden sind. Davon sind nur 15% das, was wir tatsächlich untersuchen. Das ist dieser driftende Müll. 600.000 Kubikmeter Müll, das ist also dann schon eine enorme Menge.
So der Oldenburger Geoökologe Holger Freund. Was im Wasser herumtreibt, wird uns auch in dieser Ausgabe von Unser Thema umtreiben. Plastiktüten und Granaten, Müllhalde Nordsee. Dabei werfen wir einen Blick auf die Vogelschutzinsel Mellum. Denn dort leiden Vögel wie die Löffler unter dem angeschwemmten Müll, sagt Thomas Clemens vom Mellumrat.
Dort haben wir festgestellt, dass 90% aller dieser Nester Kunststoffreste, Müll enthalten. Zum Teil lagen die Eier und lagen die Jungen in einem Bett aus Folienresten.
Wir begleiten außerdem die Forscher der Uni Oldenburg in ihr Labor, gehen bei einem Grätsieler Fischkutter an Bord und tauchen ab auf den Meeresboden. Denn hier liegen rund 1,3 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten und werden zur Gefahr, sagt Meeresbiologe Stefan Nehring.
Man sagt, naja, das liegt da rum, da liegt es gut, es liegt dunkel und tief und eigentlich brauchen wir uns da gar nicht wirklich drum zu kümmern. Und das ist aber ein Trugschluss, alleine wenn man eben diese ungeheuren Mengen sieht. Das liegt dann auch nicht weit draußen irgendwo in der Nordsee, sondern wirklich direkt vor den Stränden. Man sieht es auch dadurch, dass zum Beispiel auf Wangerooge jedes Jahr viele Munitionskörper angespült werden und der Munitionsräumdienst dort kontinuierlich Munitionskörper einsammeln muss, damit keine Gefahren für die Strandbesucher bestehen.
Das ganze Interview über den explosiven Müll in der Nordsee hören Sie gleich. Außerdem sprechen wir darüber, wie eine junge Branche das Problem mit der alten Munition für sich lösen muss. Wir blicken in der kommenden Stunde auf und in die Nordsee. Plastiktüten und Granaten, Müllhalde Nordsee, das ist heute unser Thema. Schmutzig und erhellend. Die Nordsee gleicht einer Müllhalde. Der Müll treibt dabei aber nicht nur an der Oberfläche. Unser Thema bringt uns zunächst mal an den Meeresboden. Viel Sand und Schlick, ein paar alte Schiffswracks, ein alter Anker und Taue, soweit die Vorstellung. Etwas ganz Wesentliches fehlt aber und das ist hochexplosiv. 1,3 Millionen Tonnen Munition. Etwa so viel wurde während und nach den Weltkriegen in der Nordsee versenkt. Fahrwege wurden vermint, Hafenstädte wie Emden oder Wilhelmshaven aus der Luft angegriffen und letztlich Munition entsorgt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das für die englische Besatzungsmacht eine pragmatische Lösung. Einfach, sicher, schnell. Die deutsche Bucht wurde sozusagen zum Munitionsmülleimer gemacht. Besonders die Ostseite der Jademündung. Was am Meeresboden bleiben sollte, taucht aber wieder auf. Bomben, Granaten, Minen, angespült an die Strände von Langeoog, Wangerooge oder Mellum. Gefunden von Fischern in ihrem Netz oder zutage gefördert bei Bauarbeiten. Zum Beispiel in Wilhelmshaven. Als der Jade-Weser-Port gebaut wurde, hatte der niedersächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst gut zu tun. 27 Wasserbomben hat er vor Wilhelmshaven gesprengt. Und das an einem Tag. Erst die Explosion, dann zeitverzögert das Geräusch und die Druckwelle. Für einige Wilhelmshavener im wahrsten Sinne des Wortes ein erschütterndes Erlebnis. Das war 2011.
War laut, ne? Und mächtig.
War jetzt überlegt, ob man da noch näher dran stehen könnte.
Wenn ich mir vorstelle, dass sie im Kriege jeden Tag sowas um die Ohren hatten, dann weiß man erst mal, wie hart das war. Also ich möchte es nicht erleben, beim besten Willen nicht.
Die Munitionsaltlasten haben es in sich. Das wurde inzwischen auch von staatlicher Seite erkannt. Inzwischen gibt es deshalb den Expertenkreis Munition im Meer. Ein Ergebnis: eine zentrale Meldestelle für Munitionsfunde wurde in Cuxhaven eingerichtet. Wie kann Munition besser beseitigt werden? Wo genau liegt die Munition? Wie lassen sich Risiken besser einschätzen? All das soll der Expertenkreis klären. All das geht dem Koblenzer Meeresbiologen Stefan Nehring nicht weit genug. Ich habe am Telefon mit dem Umweltexperten gesprochen. Der Expertenkreis Munition im Meer spricht von 1,3 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten in der Nordsee. Ich habe Stefan Nehring gefragt, wie verlässlich ist diese Zahl eigentlich?
Die wird schon der Wirklichkeit sehr nahe kommen. Bis vor wenigen Jahren gingen die Behörden davon aus, dass es nur im Größenbereich von 10.000 Tonnen sich bewegen würde. Aber durch Recherchen, die ich vor allem hier in Koblenz im Bundesarchiv gemacht habe, habe ich die Zahl deutlich nach oben schrauben können. Und die Behörden haben das jetzt endlich bestätigt.
Und es gibt auch offizielle Landkarten der Munitionsaltlasten, auch im Internet zu finden. In denen sind die Versenkungsgebiete und die munitionsbelasteten Flächen eingezeichnet. Sieht der Meeresboden Ihrer Meinung nach denn wirklich so ordentlich aus oder ist da auch durchaus Bewegung drin durch Meeresströmung?
Ordnung ist da leider nicht drin. Granaten, Bomben, die können natürlich durch starke Strömungen einfach bewegt werden. Das viel größere Problem ist, diese Munitionsversenkungsgebiete, die damals vor allem durch die britische Besatzung ausgewählt worden sind und auch festgelegt worden sind, die sind gar nicht wirklich immer benutzt worden, sondern die meisten Versenkungen, vor allem an der Nordseeküste, wurden durch deutsche Fischer im Auftrag der Briten durchgeführt. Die haben dafür sogar Geld bekommen, sollten eigentlich bis zu diesen Versenkungsgebieten fahren, haben sich aber gedacht, ach, wir können ja schon auf der Fahrt dahin viel Munition einfach über Bord schmeißen. Dann sind wir viel eher wieder im Hafen und können die nächste Fuhr gegen Geld übernehmen.
Das Wasser- und Schifffahrtsamt hat in den vergangenen Monaten verschiedene Bekanntmachungen für Seefahrer gemacht. Da wurde zum Beispiel ein Teil der deutschen Bucht gesperrt, weil Munition gesprengt wurde. Oder ein Ankerverbot in der Außenjade wurde ausgesprochen. Die Munition kann also für Seefahrer durchaus eine Gefahr darstellen. Wie groß schätzen Sie denn das Risiko ein, dass es durch diese Altlasten auch heute noch zu Unfällen in der Nordsee kommt?
Ja, wir haben immer wieder Unfälle, die auf versenkte Munition zurückzuführen sind. Es werden Munitionskörper an die Strände gespült, es werden auch Munitionsinhaltsstoffe an die Strände gespült. Berüchtigt ist dabei vor allem weißer Phosphor aus Brandbomben, der aussieht wie Bernstein. Immer wieder gibt es Personen, die beim Strandspaziergang schöne angeblich Bernsteinbrocken finden und in die Tasche stecken und sobald diese Brocken abgetrocknet sind, sich auf einmal spontan entzünden und mit 1300 Grad Temperatur brennen. Die bekommen dann sehr schreckliche Brandwunden. Bisher wird da wenig drüber gesprochen, weil es natürlich auch für Tourismus kein gutes Thema ist. Bisher bemüht man sich sehr wenig drum, diese Gefahrenlage wirklich zu beseitigen. Auf Usedom, wo so etwas regelmäßig passiert, werden nur einfach Schilder aufgestellt, unscheinbar, wo im Endeffekt auf die Gefahr hingewiesen wird. Aber es wird bis heute zum Beispiel kein Bernsteinsammelverbot ausgesprochen.
Nun ist die Sprengkraft der Munition ja eine Gefahr. Es handelt sich aber teilweise eben auch um giftige Stoffe. 2011 hieß es da seitens der Expertengruppe Munition im Meer, es sei keine großräumige Gefährdung der marine Umwelt vorhanden oder zu erwarten. Im Bericht vom Juli 2015 hieß es aber, dass Muscheln in Versenkungsgebieten Kampfstoffe aus dem Wasser prinzipiell aufnehmen und auch anreichern können oder sich der Gesundheitszustand von Dorschen in einem Versenkungsgebiet verschlechtert. Inwiefern gefährden die Munitionsaltlasten den Lebensraum mehr denn nun tatsächlich?
Ja, diese Hinweise zeigen das ja. Alleine auch, dass jetzt die behördlichen Experten das eingestehen. Das ist etwas, was unabhängige Experten, so wie ich, schon seit vielen, vielen Jahren sagen. Durch diese ungeheuren Mengen, 1,3 Millionen Tonnen hier von der Nordseeküste, das sind keine Peanuts. Und auch die Wasserkörper sind ja nicht unendlich groß, sodass wir dort natürlich in den Bereichen, wo Munition versenkt worden ist, solche Effekte haben werden. Das große Problem ist nur, dass bis heute die Behörden so etwas gar nicht untersucht haben. Auch wenn sie immer drauf pochen, sie hätten ja Umweltüberwachungssysteme in den Meeren installiert, nur gerade diese spezifischen Sprengstoffe, die werden bei diesen Untersuchungen gar nicht mit erhoben. Und das ist auch das, was eigentlich gegenüber den Behörden gefordert werden muss, wirklich eine Bestandsaufnahme. Wo liegt überall Munition, in welchem Zustand, welche chemischen Inhaltsstoffe sind da drin? Sind das wirklich alles nur Sprengstoffe oder haben wir auch vor der deutschen Nord- und Ostseeküste größere Bestände möglicherweise an chemischen Kampfstoffen? Erste Akten dazu haben wir gefunden. Bei Helgoland liegen knapp 70.000 Tabungranaten. In der Flensburger Förde liegt wahrscheinlich sogar Senfgas. Etwas, was die Behörden jahrzehntelang negiert haben oder auch gegenüber der Öffentlichkeit behauptet haben, das würde es nicht geben, aber die Akten belegen etwas anderes.
Inwiefern denken Sie denn dann, ja, die Nordsee muss weiträumig von der Munition tatsächlich befreit werden?
Man kann nicht jede Patrone, jede Granate bergen. Das wird gar nicht sein, dafür ist das Gebiet viel zu groß. Aber man muss Gebiete identifizieren, wo besonders viel gefährliche Munition lagert. Das weiß man bis heute nicht genau. Die Munition hat im Meer nichts zu suchen. Das sind Fremdkörper mit hohen Schadstofflasten. Wenn wir die Meeresumwelt und natürlich dann auch den Menschen, hinsichtlich, dass er sich mit Produkten aus dem Meer ernährt, schützen will, führt an einer Sanierung nichts vorbei.
Und was droht der Nordsee dann, wenn ja diese Entwicklung im bisherigen Tempo fortschreitet, wenn die Munitionsaltlasten auch wie bisher nur in Ausnahmen entfernt werden?
Wir werden eine fortschleichende Vergiftung der Nordsee haben. Sicherlich wird die Nordsee von heute auf morgen nicht komplett tot sein. Aber diese Schadstoffe werden sich weiter in der Nahrungskette anreichern. Wir wissen drum, bestimmte Produkte auch aus der Ostsee dürfen auch schon heute nicht verkauft werden, weil sie so hoch belastet sind. Das würde sich sicherlich verschärfen. Das heißt natürlich auch, dass es dann möglicherweise zu Problemen in der deutschen Fischerei gibt. Sie ist so und so nicht mehr so stark und so groß wie früher, aber ist natürlich trotzdem ein Wirtschaftsfaktor, vor allem für die Küste. Und da muss dringend etwas passieren.
Meeresbiologe und Umweltgutachter Stefan Nehring über die Munitionsaltlasten im Meer. Sie hören die Sendung Unser Thema auf NDR 1 Niedersachsen. Wir sprechen über die Müllhalde Nordsee. Die alte Munition, die am Meeresboden liegt, schadet der Fischerei und dem Tourismus, aber auch der Offshore-Branche. Durch die junge Branche wird in der Nordsee so viel gebaut wie nie zuvor. Am Meeresboden wird gesaugt, gebaggert und gerammt. Minengranaten und Brandbomben müssen deshalb gefunden und geräumt werden. Selbst auf Flächen, die im Vorfeld als unbedenklich gelten, liegt Munition auf und auch im Meeresboden. Der Branche bleibt nichts anderes übrig, als kreativ zu werden und in die Tasche zu greifen.
Das ist ein Bild, eine Magnetometerkarte, die man hier sehen kann. Die ganzen kleinen Punkte, das sind die magnetischen Anomalien, die detektiert wurden. Man kann auch sehen, dass das Gebiet flächenhaft abgescannt wurde oder untersucht wurde.
Stefan Ramin zeigt auf seinem Computer eine Grafik. Eine große grüne Fläche mit vielen bunten Punkten. Was aussieht wie abstrakte Kunst, stellt den Meeresboden dar. Jeder Punkt steht für ein Metallobjekt, einen Stein oder alte Munition. Die möchte der Geologe Stefan Ramin aufspüren. Er arbeitet beim Bremer Unternehmen WPD Offshore Solutions. Das Unternehmen plant, baut und betreibt Offshore-Windkraftanlagen. Der explosive Baugrund gehört zum Alltagsgeschäft.
Eine Einstufung, dass ein Gebiet kampfmittelfrei ist oder unbedenklich ist, macht im Vorfeld keiner. Weil das will sie keiner quasi auf die Fahnen schreiben, das ist den Entwicklern oder den Betreibern überlassen, sich diesem Thema dann anzunehmen.
Dabei ist jedes Unternehmen auf sich allein gestellt. Momentan baut WPD den neuen Offshore-Windpark Nordergründe. Er liegt 15 Kilometer nordöstlich von Wangerooge. Auch hier hatte das Unternehmen keinen exakten Leitfaden, wie es mit der Munition verfahren sollte.
Es gibt leider noch nichts von den Behörden, wo wirklich drin steht, wenn Sie eine Kampfmittelerkunde machen, müssen Sie nach den und den und den Vorgaben und das alles abarbeiten. Das gibt es leider noch nicht.
Stattdessen bilden sich in der jungen Branche interne Standards heraus. Üblicherweise suchen die Offshore-Unternehmen in drei Schritten nach der Munition. Dafür werden Kampfstoffexperten mit ins Boot geholt. Der erste Schritt führt jedoch nicht aufs Meer, sondern in die Archive, erklärt WPD-Mitarbeiter Ramin.
Da wird quasi geguckt, welche historischen Kriegsbelastungen auf dem Gebiet lasten, in Form von Minengürteln, Sperrgebieten, Wracks, Verklappungsgebieten und so weiter.
Nach der Schreibtischstudie wird der Meeresboden gescannt. Hierfür schleppen Schiffe Roboter über das Baugebiet. Sie suchen nach Metall. Durch einen weiteren Scan, den Side-Scan-Sonar, können die Objekte noch genauer erfasst werden. Ein langwieriger Prozess. Auf Taucher soll weitestgehend verzichtet werden. Die Unfallgefahr sei zu hoch.
Und der dritte Schritt wäre dann, anhand dieser festgestellten Anomalien, die Objekte, die sich am meisten im Seeboden befinden, auszugraben, freizulegen und dann mittels Kampfmittelexperten zu identifizieren und gegebenenfalls dann die Sprengung vorzunehmen.
Dafür müssen die Experten klären,
ob das wirklich transportsicher ist, handhabungssicher, ob man das bewegen kann oder ob man es lieber am Seeboden belassen soll.
Der niedersächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst sprengt die Munition vor Ort auf einer Sandbank oder entsorgt sie an Land. Dabei muss das Offshore-Unternehmen dafür sorgen, dass die Umwelt nicht geschädigt wird. Vor allem Meeressäuger reagieren empfindlich auf Lärm. Ein sogenannter Blasenschleier dämpft die Explosion. Ein Schlauch mit vielen kleinen Löchern wird dabei um die Bombe, die Granate oder die Mine gelegt. Aus den Löchern strömt Luft. Die kleinen Blasen werden zum Vorhang, der Knall abgefangen, erklärt Stefan Ramin.
Vorher werden natürlich Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt, auch um Seehunde und Fische aus dem Detonationsbereich zu verscheuchen. Gibt es gewisse Abläufe, in welchen Abständen und mit welcher Intensität diese Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen sind. Und diese ganze Kombination von Vergrämungsmaßnahmen und Blasenschleier führt eben dazu, dass die Umwelt unter den jetzt technisch möglichen Gegebenheiten auch geschützt wird.
Verschiedene Behörden müssen jeden Schritt der Munitionssuche und Entsorgung genehmigen.
Das Wasser- und Schifffahrtsamt,
das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie,
die Kampfmittelbeseitigungsbehörde,
das Gewerbeaufsichtsamt
oder auch die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer.
Dass die Kriegsaltlasten für die Offshore-Unternehmen zu einer solchen Herausforderung werden, ahnte vor rund 10 Jahren kaum jemand.
Was die Branche wirklich auch überrascht hat, war die Zeit, die man eigentlich dafür in Anspruch nehmen muss und eben auch die Kosten, die dadurch entstehen. Ich denke, das war allen neu und war vielen, glaube ich, nicht bewusst.
Welche geplanten Offshore-Windparks es wie hart trifft, ist dem Zufall unterworfen. Bevor der Windpark Butendiek gebaut wurde, hat das Unternehmen WPD gerade mal eine Mine gefunden. Die Funde beim Projekt Nordergründe werden noch ausgewertet. Es waren aber deutlich mehr als beim Vorgänger. Kosten sind schwer zu kalkulieren, sagt Unternehmenssprecher Christian Schnibbe.
Grundsätzlich hängt es ab von Projektgrößen, von Projektlagen und kann dementsprechend eben individuell sehr unterschiedlich sein. Das kann von letztendlich nur den reinen Untersuchungskosten bis hin zu eklatanten Kosten gehen, wenn sie eben ein paar mehr Sprengungen oder ein paar mehr Funde haben, da ist die Spannweite relativ groß.
Für einzelne Projekte entstehen so Millionenbeträge. Unterstützt werden die Unternehmen nicht.
Dafür gibt es bislang auf jeden Fall keine mir bekannte Regelung. Das ist letztendlich ein Kostenapparat, auf dem Sie als Entwickler oder später Betreiber sitzen bleiben. Da müssen Sie das unternehmerische Risiko tragen und die Entscheidung müssen Sie eben auch selber fällen.
Anders sieht es beim Netzbetreiber TenneT aus. Das Unternehmen verlegt am Meeresboden die Stromleitungen zu den Offshore-Windparks. 30 Tonnen Munition musste TenneT beispielsweise bei der Netzanbindung Rifgat bergen und entsorgen. In einer schriftlichen Mitteilung des Unternehmens heißt es:
Durch die notwendige Räumung der Kabeltrasse und die dadurch verursachte Verzögerung der Anbindung entstanden Mehrkosten von insgesamt fast 100 Millionen Euro. Davon entfielen 57 Millionen Euro auf die Munitionsräumung.
Diese Kosten zahlt der Verbraucher. Anders als die Offshore-Unternehmen kann TenneT die Kosten umwälzen. Das heißt, sie werden auf die Netzentgelte umgelegt. Für TenneT, so eine Unternehmenssprecherin, seien die Munitionsaltlasten kein Thema, dem man besonders viel Aufmerksamkeit widmen möchte. Die hohen Bergungskosten bei Rifgat werden als Einzelfall gewertet. Nur auf solche Einzelfälle möchte auch die Bundesregierung reagieren. Das wird bei der Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen deutlich.
Wo keine Gefährdungssituation besteht, gilt nach wie vor der Grundsatz, dass versenkte Munition und Kampfmittel wegen des mit einer Bergung verbundenen Risikos am besten dort verbleiben, wo sie liegen. Darüber hinaus ist eine flächendeckende Bergung von Munition und Kampfmitteln unter infrastrukturellen, personellen und finanziellen Gesichtspunkten nicht darstellbar.
Eine systematische Räumung ist aus Sicht der Offshore-Branche aber durchaus sinnvoll. Unternehmen wie Dong Energy oder EWE kritisieren, dass sich nun die Industrie in Teilen um die Altlasten kümmern muss.
Annette Laug über die Offshore-Industrie, die aufräumen muss. Eine andere Lösung für die Munitionsaltlasten in der Nordsee gibt es bisher nicht. In den Kriegs- und Nachkriegsjahren wurde der Meeresgrund zum Schrottplatz. In der Gegenwart wird unser Meer immer mehr zum Mülleimer. 150 Millionen Tonnen Müll schwimmen in den Meeren. Was das für die niedersächsische Nordsee bedeutet, darüber sprechen wir gleich.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Nicht nur von einer Müllansammlung, einer Müllinsel oder einem Müllteppich ist die Rede. Das Müllvorkommen im Pazifik gilt als Müllkontinent. Forscher machen inzwischen Expeditionen dorthin. Der Müll nimmt in allen Weltmeeren zu. Etwa um eine Lkw-Ladung pro Minute. Das besagt eine Studie der Ellen MacArthur Stiftung, die sich für das Recycling stark macht. Bis 2050 wird demnach mehr Plastikmüll in den Weltmeeren schwimmen als Fische. Holger Freund arbeitet am Institut für Chemie und Biologie des Meeres an der Uni Oldenburg. Der Geoökologe hat die aktuellen Zahlen parat.
Das Müllaufkommen ist natürlich enorm. Also global kann man ungefähr sagen, dass ungefähr 150 Millionen Tonnen Müll im Meer rumschwimmen zu finden sind. Das sind ungefähr 27.700 afrikanische Elefanten von der Menge. Jährlich kommen ungefähr 6,4 Millionen Tonnen Müll dazu, jährlich. Das sind also 1170 afrikanische Elefanten. Und wenn man das runterbricht auf die Stunde, dann sind das ungefähr pro Stunde 700 Tonnen Müll global, die quasi in die Meere hineinkommen. Das habe ich jetzt nicht in Elefanten umgerechnet, das sind 550 Mittelklassewagen global.
Was in den Weltmeeren treibt, macht auch vor der Nordsee nicht Halt. Der beste Beweis dafür ist die unbewohnte Insel Mellum im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Hier gibt es Sandbänke, Grünland, Schlickfelder, Seehunde, viele tausend Vögel, also jede Menge unberührte Natur. Aber auch jede Menge Müll. Um den kümmert sich der Mellumrat. Den Verein gibt es inzwischen seit 91 Jahren. Er betreut, überwacht und pflegt das Schutzgebiet, erfasst die Vogelarten und erhebt Daten. Ich habe den Vorsitzenden Thomas Clemens gefragt, seit wann das Müllproblem so groß ist, dass sich der Mellumrat damit beschäftigen muss.
Wir haben 1990 begonnen, systematisch über Strandkontrollen die Müllteile auf der Insel zu erfassen, um zu wissen, was ist das eigentlich, wie verteilt sich das, wo kommt eigentlich der ganze Schmutz her.
Und was für Mengen sind das, die da angeschwemmt werden und was für Teile?
Das kann sich der Laie so kaum richtig vorstellen. Wir haben beispielsweise vor wenigen Jahren an einem Tag mit 40 Freiwilligen über 54.000 Müllteile auf etwa 7 Kilometer Strandlänge, das sind etwa 60 Hektar Fläche, gesammelt. Das sind 16 Big Packs voll gewesen, entspricht also etwa 16 Kubikmetern Müll. Da ist fast alles bei, was man sich denken kann. Das geht über Plastikfolien, Bändern, Tüten, große Styropor-Schaumteile, die mannshoch sind. Es ist auch Spielzeug zu einem ganz geringen Anteil. Bei der letzten Zählung war ein Fernseher im Sand verborgen, von dem auch keiner weiß, wie er dahin gekommen ist.
Wie ist es generell mit den Müllmengen? Weiß man da, wer der Hauptverursacher ist?
Also ich gehe davon aus, und diese Meinung teilen auch Kollegen im Bereich der Nordsee, dass die Hauptmenge des Mülls aus der Schifffahrt in irgendeiner Weise stammt. Das kann also Berufsschifffahrt sein, das können Motorboote, Freizeitschifffahrt sein. Und nur der geringste Teil kommt von Küsten, also Spielzeug zum Beispiel oder ähnliche Dinge. Oder es wird auch nur ein geringer Teil in die Nordsee über die Flüsse eingetragen.
Was genau machen Sie dann vor Ort mit dem Müll?
Also der Müll, der bei systematischer Zählung jede Woche abgesammelt wird und ausgewertet wird, die Daten gehen in eine Datenbank, der wird gelagert und wird bei Gelegenheit mit abgeholt ans Festland zur Entsorgung. Ansonsten, unsere Mitarbeiter vor Ort sammeln Netzreste und Schnüre, Tampenstücke ein, weil die besonders gefährdend sind für Seevögel, sowohl die Brut- als auch die Gastvögel.
Und lassen sich denn auch bestimmte Entwicklungen feststellen, dass man eventuell auch schon einen Anstieg des Müllaufkommens in der Nordsee feststellen kann, beziehungsweise auf Mellum? Ist das der Fall?
Das ist richtig. Wir wissen zum einen, dass etwa 75% allen Mülls aus Kunststoffen besteht. Und die Untersuchungen haben gezeigt, dass der Müll ganz offensichtlich nicht weniger wird, sondern gleichbleibend hohe Anzahlen gefunden werden. Das ist vor dem Hintergrund, dass unsere Daten natürlich auch dem Abgleich von internationalen Abkommen, die das Verklappen und Ausbringen von jeglichem Müll in der Nordsee und im Meer verbieten, ist das natürlich relativ bedrückend festzustellen. Wir haben es mit einer insgesamten Altlast zu tun von Jahrzehnten. Das ist ein Riesenproblem.
Und nun ist dieser Müll auf Mellum da, er wird konstant angeschwemmt. Was für Auswirkungen hat der Müll denn auf Mellum?
Naja, das Müll am Strand ist natürlich, der gehört da nicht hin. Das ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern auch ein kommerzielles, weil er muss beseitigt werden. Das ist sehr teuer, da ist ein großer Aufwand zu leisten. Aber uns bedrückt natürlich als Mellumrat besonders, dass es über die Brut- und Gastvögel kaum eine Art im Meer gibt. Das geht von Fischen über Krebse bis hin zu größeren Meeressäugern, die nicht unter dieser Müllflut leiden, sich da zum Teil drin verfangen oder das aus Versehen als Nahrung aufnehmen und daran umkommen. Das ist also ein riesen Tierschutzproblem. Und natürlich hängt an den Müllteilen kein Absender, sonst würde man die Leute, die da die Verursacher sind, haftbar machen können. Und das wird mit, ich glaube, 10.000 Euro kann das geahndet werden. Aber das ist eben nicht der Fall.
Gibt es denn bestimmte Pflanzen oder bestimmte Tiere, die da von diesem, ja, von dem Müll auf Mellum besonders in Mitleidenschaft gezogen werden?
Das betrifft eigentlich alle Arten. In einer Drachenschnur, die am Strand offensichtlich gelandet war, sind 10 Silbermöwen verendet gefunden worden. Man muss sich das so vorstellen, bei der Nahrungssuche gerät solch eine Silbermöwe zufällig in diese Schnur, vertüdelt sich, kann nicht mehr richtig auffliegen und flattert da herum. Das ist aber ein auslösender Reiz für andere Möwen, die glauben, oh, hier gibt's ganz viel zu fressen, meine Kollegin oder mein Kollege ist dort schon zugange. Sie stürzen sich alle auf diese Stelle, verheddern sich zusätzlich in dieser Schnur und kommen dann damit um. Es gibt aber auch Fälle, wo Netze, Schnüre in Nester von Vögeln eingebaut werden. Auf Mellum zum Beispiel brüten Löffler, attraktive große Vögel, weiße Vögel. Dort haben wir festgestellt, dass 90% aller dieser Nester Kunststoffreste, Müll enthalten. Zum Teil lagen die Eier und lagen die Jungen in einem Bett aus Folienresten. Und das Gleiche gilt für andere Arten, zum Beispiel auch für den Kormoran, der auch auf Mellum Bodenbrüter ist.
Thomas Clemens, Vorsitzender des Mellumrates, über den Müll auf Mellum und seine Folgen. Plastiktüten und Granaten, Müllhalde Nordsee. Damit beschäftigen wir uns heute in der Sendung Unser Thema. Seehunde bleiben in Getränkekisten stecken, Seevögel strangulieren sich in den Plastikträgern von Bierdosen, Sechserpacks, Wale verhungern mit vollem Magen, weil sie umhertreibende Fischernetze fressen. Der Müll in der Nordsee wird zur Gefahr. Ein zentrales Thema deshalb auch für die Wissenschaft. Forscher des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts haben sogar schon in der Arktis Plastikmüll entdeckt. Auch an der Universität Oldenburg wird die Verbreitung von Plastikmüll erforscht. Dort am Institut für Chemie und Biologie des Meeres untersuchen Wissenschaftler die Müllverschmutzung in der südlichen Nordsee.
Jörg-Olaf Wolf hält eine kleine Plastiktüte in der Hand. Darin Plastikmüll aus der Nordsee, sagt der Professor für physikalische Ozeanographie am Institut für Chemie und Biologie des Meeres in Oldenburg.
Das sind Pillendosen, Joghurtbecher, was immer Sie in Ihren gelben Sack zu Hause werfen, das landet in gewisser Anzahl im Meer.
Wie viel Plastikmüll in der Nordsee landet, das erforschen die Oldenburger Wissenschaftler, unter ihnen Geoökologen und Ozeanographen.
In dem Makroplastikprojekt geht es darum, dass man sichtbares Plastik, das unterscheidet sich von dem Mikroplastik, also Stücke, die man wirklich mit dem Auge sehen kann, und auch größer, natürlich Joghurtbecher und Colaflaschen oder ähnliche Plastikbehälter, im Meer verfolgen möchte. Man möchte erstens wissen, wo kommen sie her? Kommen sie von den Schifffahrtslinien, aus den Flüssen, von den Touristen an den Inselstränden, von der Bevölkerung, die da wohnt? Was sind die Eintragswege? Wie verteilt sich dann der Müll im Meer und wo landet er?
Schon jetzt steht fest, der Müll landet unter anderem vor den ostfriesischen Inseln wie Mellum oder dem Minsener Oog und den nordfriesischen Inseln wie Amrum, Föhr oder Sylt. Und das nicht zu knapp, sagt Holger Freund, der Leiter der Arbeitsgruppe Geoökologie am Institut für Chemie und Biologie des Meeres an der Uni Oldenburg.
In der Nordsee gehen wir davon aus, dass ungefähr 600.000 Kubikmeter Müll zu finden sind. Davon sind nur 15% das, was wir tatsächlich untersuchen. Das ist dieser driftende Müll. 600.000 Kubikmeter Müll, das ist also dann schon eine enorme Menge.
Der Müll ist vor allem für Seevögel gefährlich, wenn sie die Plastikteile fressen. Die Folgen können für die Tiere tödlich sein.
Wir würden natürlich keinen Müll essen, wir erkennen den. Das macht kein normaler Mensch, aber ein Vogel, ein Seehund, der kann das nicht unterscheiden. Und es wird eben aufgenommen und verbleibt im Magen. Und einige Vögel verhungern, weil sie eben nicht trennen können. Der Magen ist voll und sie essen nicht mehr, weil eben dieser Plastikmüll im Magen ist.
Die Verschmutzung von Makroplastik ist nicht das einzige Problem in den Meeren. Problematisch ist auch die Verbreitung von Mikroplastik. Das sind kleine Fasern und Partikel, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Sie sind kleiner als 5 mm und entstehen, wenn Kunststoffteile durch Wind und Sonne verwittern, erklärt Barbara Scholz-Böttcher. Sie leitet die Arbeitsgruppe Organische Geochemie am Institut für Chemie und Biologie des Meeres.
Was man eindeutig weiß, ist, dass Kunststoffe über die Zeit immer kleiner werden, weil sie einfach mechanisch durch Verlust von Zusatzstoffen spröder werden und mechanisch sich zerkleinern. Man spricht von einer sogenannten Fragmentierung und es bildet sich sogenanntes Sekundärplastik, also Plastik, was praktisch aus dem Müll entstanden ist.
Mikroplastikpartikel sind auch in Kleidungsstücken und Kosmetika enthalten, wie Peeling und Zahnpasta. Außerdem werden Mikropartikel bei industriellen Prozessen verwendet. Auch die gelangen in die Meere.
Fasern ist ein ganz großes Thema, also Textil, Kunststoffe, PET, also Fließmaterialien, aber auch Polyester und Polyamide sind sehr weit verbreitet, auch in Seilen. Also wir haben auch Fasern, die natürlich schon von vornherein aus dem Faden immer kleinere Fasern abgeben und als Mikroplastik letztendlich dann auch in der Umwelt landen.
Die Forscher haben festgestellt, Speisefische und kleine Schnecken fressen offenbar kleine Plastikteile im Meer.
Also diese Fische haben sehr häufig Kunststoff. Wir finden häufig Mikroplastik, aber in kleinen, sehr, sehr, sehr kleinen Mengen.
Dazu haben die Wissenschaftler Magen- und Darminhalt unter anderem von Makrelen, Heringen und Dorschen aus der Nord- und Ostsee untersucht. Barbara Scholz-Böttcher guckt sich den Inhalt eines Heringmagens unter dem Mikroskop an.
Was wir hier bei diesem Rückstand sehen, sind viele weiße, nicht klar einordnbare Partikel. Und was immer auffällig ist, sind Fasern. Fasern findet man immer und auch sehr prominent, zum Teil aus Baumwolle, aber eben auch aus verschiedenen Kunstfasern.
Ob es sich tatsächlich um Kunststofffasern handelt, klären Messungen im Labor. Ein Massenspektrometer kann Kunststoffe identifizieren.
Das heißt, wir können nicht nur sagen, da ist Kunststoff drin, sondern wir können auch sagen, das ist Polyethylen, das ist PET, also Polyethylenterephthalat, oder das ist Polystyrol. Jeder einzelne Kunststoff hat sozusagen seinen Fingerabdruck, der eine Identifizierung ermöglicht.
Untersuchungen haben bereits ergeben, auch Muscheln nehmen als sogenannte Filtrierer Mikroplastik auf. Der Müll gelangt über die Muscheln in die Nahrungskette und damit zurück zum Menschen.
Es gibt also Studien, wo Muscheln untersucht worden sind, Miesmuscheln, die sind typische Filtrierer, die also praktisch das Wasser um sich herum nach Nährstoffen durchfiltrieren. Und dort hat man nachgewiesen, dass also der Kunststoff auch durch den Menschen aufgenommen wird. Da gibt es auch Berechnungen, dass man also entsprechend, je nachdem wie viel Muschelfleisch man isst, auch Kunststoff zu sich nimmt. Das sind sicherlich recht kleine Mengen.
Mikroplastikteile sind sehr klein. Sie werden daher zwar schnell wieder ausgeschieden, aber sie können Schadstoffe aufnehmen und weitergeben, wie ein Magnet. Hier bestehe noch ein großer Forschungsbedarf, sagt die Wissenschaftlerin Scholz-Böttcher.
Einmal können sie natürlich die Additive abgeben und zum anderen aufgrund ihrer Oberfläche sorbieren sie auch Schadstoffe aus dem Wasser. Und das ist praktisch eine große Diskussion, ob, wenn sie dann aufgenommen werden, sie praktisch als Vehikel dienen, um entsprechend diese Schadstoffe dann an die Organismen wieder abzugeben.
Welche Folgen das für Mensch und Fisch hat, ist allerdings noch unklar. Die Wissenschaftlerin Barbara Scholz-Böttcher schätzt das Risiko für Menschen aber noch relativ gering ein.
Das heißt, der Verzehr ist weniger das Kritische, aber es ist einfach in der Nahrungskette und wir können hier ausschließen, dass es von außen eine Kontamination ist, sodass einfach Fakt ist, wir finden verschiedene Kunststoffe in Fischmägen, wo sie eigentlich nicht reingehören.
Oldenburger Forscher untersuchen die Verbreitung von Makro- und Mikroplastik. Sinja Schütte berichtete. Tonnen, so viel Müll, schätzen Experten, landet jedes Jahr in der Nordsee. Ohnmacht, Resignation, Hilflosigkeit, das sind alles Gefühle, mit denen man auf diese riesigen Müllmengen im Meer reagieren kann. Die niedersächsischen Fischer haben sich aber für etwas anderes entschieden. Sie sind aktiv geworden, zusammen mit dem Land Niedersachsen und dem NABU. In dem gemeinsamen Projekt Fishing for Litter helfen Fischer, Abfälle aus dem Meer zu holen und umweltgerecht in den Häfen zu entsorgen. Mittlerweile läuft das Projekt seit 3 Jahren. Mit Erfolg. Frank Jacobs hat einen Müllfischer in Greetsiel im Landkreis Aurich begleitet.
Gerold Konradi steuert seinen blauen Fischkutter durch die Leibucht in die Nordsee. Er will raus, Krabben fischen. Auf seinem 18 Meter langen Schiff steht hinten am Heck in weißer Schrift Friedrich Konradi, der Name seines Vaters. Der war auch schon Fischer. Irgendwann draußen auf See legt Konradi seine Netze aus. Doch nicht nur Krabben landen darin, sagt der erfahrene Fischer aus Greetsiel.
Es ist alles da. Es geht von Fahrrädern, Kühlschränke, leere Ölfässer, Plastikmüll, Tau, Flaschen. Also was man sich denken kann, ist auch da.
Müll. Jede Menge davon schwimmt in der Nordsee. Denn noch bis Ende 2012 durften Holz, Glas und Metalle im Meer entsorgt werden, sagt der Leiter der Abteilung Meeresschutz beim Naturschutzbund, Kim Detloff.
Plastikmüll war schon immer verboten, aber über diese Möglichkeit legal zu entsorgen, war halt die Versuchung sehr groß, auch auf verbotene Abfälle ins Meer zu werfen und so eben die Entsorgungsgebühren im Hafen zu sparen.
Heute dürfen nur noch Tierkadaver, Abwässer und Essensreste über Bord geworfen werden. Alle anderen Abfälle sind im Meer verboten. Dennoch holt Konradi einiges an Müll wieder rauf. Manchmal findet er in dem Abfall auch einen Schatz.
Ich habe einen schönen Senftopf gefangen aus Frankreich. Und den habe ich nicht entsorgt, sondern der steht jetzt bei mir zu Hause auf der Fensterbank.
Aber solche Schmuckstücke sind eher selten. Wenn er nach einer Woche auf See wieder in seinen Heimathafen Greetsiel zurückkehrt, hat er neben Krabben auch viel Unbrauchbares an Bord.
Es gibt auch Zeiten, da kriegt man wohl so mal einen 120 Liter Sack zusammen.
Diesen Müll müssen die Fischer nun nicht mehr auf eigene Kosten entsorgen. Das Land Niedersachsen, der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, kurz NLWKN, und der Naturschutzbund NABU übernehmen das seit einigen Jahren. 2011 hat der NABU das Projekt Fishing for Litter an der Ostsee ins Leben gerufen, zu Deutsch Müllfischen. Die Fischer in Norddeich waren die ersten in Niedersachsen, die sich beteiligt haben. Nach und nach kamen auch die aus Ditzum, Akkumersiel, Butjadingen und Cuxhaven dazu. Und auch Konradi und seine Greetsieler Kollegen machen mit.
Wir haben Big Bags, sind auch beschriftet, steht NABU und NLWKN und Land Niedersachsen drauf. Da sammeln wir den Müll und wenn wir dann am Ende der Woche nach Hause kommen, entsorgen wir den Müll im Container.
1000 Liter Müll passen in die Big Bags. Das sind große Säcke aus Kunststoffgewebe. Der Container am Hafen wird eigens für das Projekt bereitgestellt. Wie viel der großgewachsene Fischer mit der dunklen Wollmütze diesmal in diesen Container werfen muss, weiß Konradi erst, wenn er seine Netze wieder einholt. Ein paar Krabben und andere Meeresbewohner sind diesmal drin. Aber kaum Müll.
Ja, ein bisschen Plastik, das ist von altem Tau und hier ist noch ein Stückchen von einem Luftballon. Ja, ist nicht viel, können wir diese Woche mit einer Hand nach Hause bringen, aber ist auch Müll.
Bis Ende des vergangenen Jahres haben die Fischer etwa 13 Tonnen Müll aus der deutschen Nordsee gefischt. Der Großteil davon ist Plastikmüll, sagt Kim Detloff.
Kunststoff hat giftige Inhaltsstoffe, Bisphenol A, Weichmacher, Styrole und die sind für die Meeresumwelt nicht gut. Dann haben Plastikpartikel die unangenehme Eigenschaft, Umweltgifte, die im Wasser gelöst sind, anzuziehen wie ein Magnet. Das Insektizid DDT, PCBs und all das, wenn es in die Nahrungskette gelangt, wird auch gefährlich für uns.
Um herauszufinden, woher diese Abfälle stammen, werden sie in die Müllentsorgungsanlage nach Wiefels im Landkreis Friesland gebracht. Dort untersuchen ihn die Mitarbeiter der Umweltorganisation NABU.
Also wir haben natürlich Müll, der schon über Jahre im Meer liegt, sich anfängt zu zersetzen. Den kann man häufig nicht mehr zuordnen, aber es gibt auch frischen Müll. Frische Plastikplan oder wir haben Ölfässer gefunden. Da wissen wir natürlich, ein Ölfass nimmt keinen Tourist mit an den Strand, sondern es ist eher aus der Seeschifffahrt. Und da müssen wir gucken, dass wir da die Maßnahmen verstärken.
So müsse es beispielsweise bessere Kontrollen geben. Anhand der Größe des Schiffes und der Zahl der Passagiere könne ermittelt werden, wie viel Müll ein Schiff in etwa verursacht, so Detloff. Zudem führe jedes Schiff ein Mülltagebuch. Darin werde dokumentiert, in welchen Häfen Müll entsorgt wurde. So lässt sich feststellen, ob die abgelieferte Müllmenge passend zum Schiff ist. Hier müsse öfter kontrolliert und die Strafen bei Verstößen drastisch erhöht werden, so Detloff. Zudem müssten die Menschen besser über die Folgen von Müll im Meer aufgeklärt werden.
Um das Problem wirklich anzugehen und zu lösen, da müssen wir ganz woanders anfangen. Wir müssen den Eintrag vermeiden. Wir müssen Abfall- und Recyclingstrukturenwirtschaft aufbauen. Wir müssen einfach weniger Plastik verbrauchen. Und all diese Dinge, die kann man transportieren über so ein Projekt wie Fishing for Litter.
Auch das Land Niedersachsen ist überzeugt von dem Projekt und unterstützt es mit jährlich 60.000 Euro. Im nächsten Jahr will der NABU europäische Fördermittel für das Fischen nach Müll anzapfen. Fischer Gerold Konradi ist mit seinem Kutter zurück in Greetsiel. Er hofft, dass es noch lange weitergeht mit Fishing for Litter.
Das ist ein sehr gutes Projekt.
Am Hafen des alten Fischerdorfes nimmt er Kurs auf den weißen Container und schmeißt seinen gefangenen Müll hinein. Denn
die Nordsee ist unsere Werkstatt und die soll sauber sein.
Das Projekt Fishing for Litter, vorgestellt von Frank Jacobs. Ein bisschen Peeling mit Plastikperlen hier, ein bisschen eingeschweißtes Gemüse da. Was vereinzelt daherkommt, läppert sich. Von dem Müll, der in der Nordsee schwimmt, sind 69% Plastik. Zeit also mal auf unseren eigenen Plastikmüll zu gucken. Zum Beispiel in Oldenburg. Inwiefern achten die Oldenburger darauf, Plastikmüll zu vermeiden?
Ja, das wäre eigentlich ganz gut. Wenn man aber einkauft, merkt man ja schon, dass alles doppelt und dreifach gerade auch in Plastik eingepackt ist. Was mir persönlich ein Dorn im Auge ist, aber ich kann dem natürlich nicht entfliehen. Ich bin da ja auch nur ein normaler Kunde.
Nein, tue ich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich versuche natürlich schon so zu kaufen, dass ich nicht kleine Portionen kaufe, sondern das, was für einen Single-Haushalt geht, kaufe ich dann so in großen Mengen, wie es für mich Sinn macht.
Es ist zu viel. Es ist ja alles in Plastik, ne? Alles, was Sie kaufen. Also Papier würde ich vorschlagen, ne? Was man verbrennen kann oder sonstiges, statt dieses scheiß Plastik überall. Ne?
Im normalen Konsumverbrauch gehört es einfach dazu. Und letztlich sorge ich einfach für mich nur dafür, dass ich bei der Müllentsorgung schon versuche, das zu trennen. Stichwort grüner Punkt.
Ja, ich meine, so Pampers und so, ne? Kommt man nicht drum rum. Also Windeln waschen tue ich nicht. Also wir versuchen tatsächlich so auf dieses Tütenverzichten, da jetzt drauf mal zu achten. Und das geht ganz gut.
Ein Anfang, denn der Jahresdurchschnittsverbrauch in der EU liegt bei 198 Plastiktüten pro Kopf. Das muss weniger werden, verlangt die EU. Bis 2026 sollen es nur noch 40 Tüten sein. Der Durchschnittsdeutsche steht da mit seinen 71 Plastiktüten pro Jahr schon mal gar nicht so schlecht da. Bevor es ein Plastiktütengesetz gibt, regelt der Einzelhandel das Problem lieber selbst. Das gilt auch für mehr als 80 Unternehmen in Niedersachsen. Darunter große Modeketten, Discounter und selbstständige Häuser, heißt es vom Handelsverband Niedersachsen-Bremen. Ab den kommenden Wochen müssen wir Verbraucher zwischen 5 und 30 Cent pro Tüte zahlen. Für viele Oldenburger kein Problem.
Aus meiner privaten Sicht finde ich das schon sehr richtig, dass dieses auch ein bisschen mehr wieder reguliert wird, da das ja wie Konfetti genommen wird momentan.
Überall sieht man diese Tüten achtlos weggeworfen und die liegen irgendwo rum. Und gerade in den Sommermonaten wird es ja auch wieder mehr. Ich finde, das ist eine prima Idee.
Ich nehme keine Tüte. Ich habe eine Baumwolltasche und die habe ich immer mit, egal wo ich hingehe. Und ich denke mir, die sollten von mir aus 1 Euro kosten, damit kein Mensch sich die mit nach Hause schlurrt.
Naja, ich gebe zu, ich habe in der Vergangenheit dann auch die Tüten so genommen. Ist so. Jetzt, wo es halt bezahlt wird, gucke ich mehr darauf, dass ich sie wiederverwende. Und ich glaube schon, dass das einen kleinen Effekt haben kann, ja.
In Hannover geht Sandra Michel noch einen Schritt weiter. In ihrem kleinen Laden in der Nordstadt bietet sie Lebensmittel ohne Plastikverpackung an. Kunden können sich ihre eigenen Dosen oder Flaschen mitbringen und Produkte wie Reis, Haferflocken, Gummibärchen oder Öl einfach selbst abfüllen. Der Plastikmüll hat Sandra Michel beim Einkaufen schon lange genervt.
Wir sind nach dem Einkauf nach Hause gekommen, wir haben alle Familieneinkauf. Ein Müllsack war voll. Und da bin ich wirklich wütend auch geworden. Ich habe Kinder, ich möchte, dass die auch noch was von der Welt haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen mit dem Angebot ein bisschen was zu ändern.
Mit ihrer Geschäftsidee ist Sandra Michel nicht alleine. Plastiklose Supermärkte gibt es auch schon in Berlin, München, Münster oder Kiel. In Hannover wird Mitte März sogar noch ein zweiter Laden mit unverpackten Produkten aufmachen. Da kann man dann auch schon von einer kleinen Trendwende sprechen. Während dieser Sendung sind mehr als 50 Lkw-Ladungen Müll in den Weltmeeren gelandet. Laut einer Studie der Ellen MacArthur Stiftung eine Lkw-Ladung pro Minute, Tendenz steigend. Für dieses globale Problem kann es keine individuelle Lösung geben, sagt Thomas Clemens vom Mellum-Rat.
Jede Flut bringt Müllteile an den Strand. Das ist in vielen Fällen mit den Netzen und Schnüren besonders tragisch für die Bewohner, für die Vögel auf der Insel. Aber das lässt sich nicht generell unterbinden.
Auch wenn der Verzehr von Fisch aus der Nordsee bisher als unbedenklich gilt, landet das Plastik doch in der Nahrungskette, so die Forscher der Uni Oldenburg. Das Gleiche kann mit chemischen Stoffen aus den Munitionsaltlasten geschehen, sagt der Umweltexperte Stefan Nehring. Er rechnet mit einer schleichenden Vergiftung der Nordsee. Das niedersächsische Umweltministerium ist alarmiert. Der Meeresmüll wird zum Schulthema, Forschungsprojekte werden unterstützt. Durch Projekte wie Fishing for Litter wird Müll aus der Nordsee geräumt und Aufmerksamkeit gewonnen. Außerdem macht sich das Land dafür stark, dass Mikroplastik in Reinigungsmitteln und Kosmetika EU-weit verboten wird. Und auch wir Verbraucher sind nicht ohnmächtig, selbst wenn es nur eine Plastiktüte weniger ist, die im Müll landet. Für die einen ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, für die anderen ist das ein Tropfen in die saubere Nordsee.